ARD. SWR 2 Wissen.
Heute geht es um Drogengesetze. Warum sind Drogen eigentlich verboten? Und sollten wir manche Drogen vielleicht legalisieren? Ich bin Charlotte Grieser und habe darüber mit der Historikerin Helena Barob gesprochen. Haben wir, also Sie und ich und alle anderen, eigentlich ein Recht auf einen Rausch?
Das bin ich schon ein paar Mal gefragt worden und ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht so sicher, ob man ein Recht ableiten kann, einfach aus der Beobachtung, dass tatsächlich zu jedem erfüllten Leben, glaube ich, Loslassen dazugehört. Also da könnte man sich, glaube ich, darauf einigen, dass es in den meisten Leuten jedenfalls den Impuls gibt, dass es irgendwelche Räume gibt, in denen man mal loslassen kann, in denen man mal aussteigen kann aus seinem Alltagsfunktionieren, aus seinem ernsthaften Ich. Und es gibt auch viele Leute, die gerne mal Rausch erleben, gerne in die Ekstase sich verabschieden für ein paar Minuten, für ein paar Stunden. Und ich glaube, da muss man als Gesellschaft sich darüber Gedanken machen, in welchen Räumen man das kann und wie man die Menschen bei diesem Bedürfnis irgendwie sicher begleitet. Und ob da jetzt aber ein Recht draus abzuleiten wäre, bin ich mir nicht so sicher.
Aber Sie haben ja gesagt, die Gesellschaft muss sich damit auseinandersetzen, denn die Rauschmittel sind ja da, die Drogen sind ja da. Und wenn sie da sind, konsumieren Menschen die. Und in Ihrem Buch Der große Rausch, warum Drogen kriminalisiert werden, da stellen Sie die These auf, dass Drogenverbote gar nicht dazu da sind, uns vor irgendwas zu beschützen. Warum eigentlich?
Genau, also ich habe das früher auch gedacht, muss ich vielleicht vorherschicken. Ich habe also sozusagen, als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen als Historikerin, da war ich ganz naiv der Meinung, der Staat hat sich bestimmt damit auseinandergesetzt, da wird es ExpertInnen gegeben haben, die haben sich das gut überlegt und die haben dann bestimmt Regeln gemacht, um uns zu beschützen. Und dann hat sich aber irgendwie im Lauf der Zeit, habe ich gemerkt, warte mal, irgendwie stimmt hier was nicht, irgendwie gibt es hier so viele Widersprüche in diesem ganzen System, dass ich gar nicht mehr so sicher bin, ob es darum geht, Menschen zu schützen, weil ich eben in der Geschichte auf so viele Argumente gestoßen bin, die für Drogenverbote sprechen, die eben nicht gesundheitliche Argumente waren, sondern die aus ganz anderen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen entstanden sind. Und das ist ziemlich lange her schon verhältnismäßig und deswegen habe ich mich dann eben nach und nach, hat sich meine Haltung zu dieser ganzen Frage ziemlich stark verändert. Und vor allem, weil ich dann eben auch gemerkt habe, genau, die Drogen sind da. Wir können sie als liberale Gesellschaft können wir nicht verhindern, dass sie da sind. Und wir müssen uns irgendwie anfangen, anders damit auseinanderzusetzen. Weil die Gründe dafür, dass sie verboten sind, eben andere sind als die, die immer suggeriert werden.
Das sieht man ja auch daran, welche Drogen verboten sind. Also Alkohol ist ja beispielsweise eine gefährliche Substanz tatsächlich. Alkohol ist hochgiftig und Alkohol ist in unserer Gesellschaft nicht verboten. Mhm. Andere Drogen, die toxikologisch betrachtet, jetzt erstmal rein toxikologisch betrachtet, wie Cannabis beispielsweise weniger gefährlich sind, die sind verboten. Und das gibt ja schon so einen kleinen Hinweis darauf, dass es möglicherweise nicht nur um Gesundheitsschutz geht.
Genau, und da, an der Stelle ist es vielleicht hilfreich, mal kurz ein bisschen den Begriffssalat auseinanderzufriedeln. Und zwar, genau, das Alkoholproblem begleitet die Auseinandersetzung um Drogen und Drogenverbote schon seit sehr langer Zeit, also schon seit dem 19. Jahrhundert, weil schon da auch eigentlich aufgefallen ist, dass es da eine Schieflage gibt. Und das liegt daran, dass Alkohol von Anfang an sozusagen in einem anderen Container gedacht wurde.
Alkohol.
Das liegt daran, dass Drogen sind ursprünglich Medikamente gewesen. Also Drogen, der Begriff kommt von getrockneten Heilpflanzen. Und ursprünglich der Drogenbegriff bezeichnet Substanzen, die irgendwann mal ein Medikament gewesen sind, von denen man dann gemerkt hat, man kann sie zu unterschiedlichen Zwecken und mit unterschiedlichen Nebenwirkungen missbrauchen. Und die sozusagen aus dem Medikamentenschrank ein bisschen rausgeflohen sind und die Leute haben angefangen, interessant, Opium, das macht aber irgendwie auch Spaß. So, ja. Mhm. Und dann ist im Laufe des 19. Jahrhunderts kam eben durch die pharmakologischen Entwicklungen ein Haufen neue Substanzen dazu, die immer potenter wurden, die immer mehr Nebenwirkungen hatten, die
wie
immer mehr
Kokain, Heroin beispielsweise.
Genau, die wurden überhaupt erst entwickelt, die pharmakologische Industrie hat überhaupt erst angefangen, die Wirkstoffe zu isolieren aus den Heilpflanzen. Dadurch kamen auf einmal ganz viele neue Stoffe auf die Märkte, die überhaupt nicht reguliert waren. Man konnte einfach in die Apotheke gehen und sagen, hallo, guten Tag, ich habe Husten, ich bräuchte ein bisschen Heroin, kein Problem, bitteschön, Fläschchen, ich bräuchte mehr, okay, nächstes Fläschchen. So, es gab sozusagen kein regelndes Konzept, keine Regulierung, die da die Leute geschützt haben.
Ja? Und das sind quasi Und das sind die Sachen, die in dem einen Container liegen und der Alkohol im anderen ist deshalb im anderen, weil er immer schon als Genussmittel hergestellt wurde.
Genau, der Alkohol war sozusagen, lief parallel und war als Genussmittel in den Gesellschaften ja total verbreitet und ganz tief in der Kultur verwurzelt. Und als man dann angefangen hat, die Drogen, also die missbrauchten Medikamente irgendwie zu klassifizieren und zu regulieren, war der Alkohol die ganze Zeit außen vor im Prinzip, weil er eben kein Medikament gewesen ist, klassischerweise. Wobei in den USA man ja in der gleichen Zeit auch versucht hat, den Alkohol auch zu verbieten. Also die Alkoholprohibition und die Drogenprohibition sind ursprünglich mal Zwillinge gewesen.
Also ist das parallel gelaufen sozusagen?
Genau, also der Harrison Act, der in den USA das erste Drogengesetz war, 1914, ist aus einer ganz ähnlichen Stimmung heraus verabschiedet worden wie die Alkoholprohibition. Und zwar, die kam ja dann 1919. Und das heißt, es geht im Prinzip, das passiert in den USA und die USA sind auch das Land, wo die Drogenverbote im Prinzip entwickelt worden sind und von dort aus dann exportiert worden sind in alle Welt. Und in den USA herrscht in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so eine ganz spezielle politische Stimmung. Das nennt man die Progressive Era, wo die Regierung sich so ein bisschen als Erziehungsberechtigte verstehen, die das Individuum bessern wollen, auf einer moralischen Ebene auch. Also es geht nicht darum, jetzt nur Regeln zu machen, die dafür sorgen, dass die Leute halbwegs miteinander klarkommen, sondern man möchte dafür sorgen, dass das Individuum sich moralisch verbessert.
Das hört sich sehr puritanisch an.
Genau, da hat viel mit Religion zu tun, viel mit den zeitgenössischen Moralvorstellungen. Und da wird eben normiert, also Prostitution wird verboten, Drogen werden verboten, Alkohol wird verboten. Und es gibt dann auch tatsächlich zivilgesellschaftlich Bewegungen, die sich dafür einsetzen, dass man bestimmte Dinge verbieten soll, um die Gesellschaft besser zu machen. Und genau, das hat was sehr Enges, das hat was sehr Vorschreibendes, das hat auch viel damit zu tun, dass im 19. Jahrhundert, da geht man nicht davon aus, es gibt verschiedene Menschen und verschiedene Perspektiven und jeder ist in seiner Wahrnehmung ein bisschen unterschiedlich, sondern man geht davon aus, es gibt eine echte Wahrheit und wir wissen die, wir in dem Fall sind das natürlich reiche weiße Männer, die das bestimmen dürfen, was jetzt die echte Wahrheit ist. Alles, was davon abweicht, ist böse und falsch. Ja? Das heißt Wahnsinn, Rausch, Träume, alles sozusagen, alles, was nicht die
Sexualität,
verschiedene Möglichkeiten, sich sein Leben einzurichten. Also es wird sehr klar vorgeschrieben, was die eine richtige Wahrheit und die eine richtige Lebensführung ist. Alles, was davon abweicht, wird dann auch zum Teil eben mit rechtlichen Mitteln verboten und geächtet. Und das finden die Leute auch normal. Also sozusagen in dieses ist ja ein konservativer und ein relativ eine autoritäre Regierungsform, die in der westlichen Welt da noch ganz normal ist. Und die Leute sind da jetzt nicht so liberalisiert auch. Also es geht niemand davon aus, ich habe ein Recht darauf zu bestimmen, was ich mit meinem Körper mache oder wie ich mich verhalten will, so in meinem persönlichen privaten Rahmen, sondern das wird sehr stark von außen reguliert.
Also das heißt, die Drogengesetzgebung in den USA entsteht in so einem Rahmen von Moralisierung. Sie schreiben Sittengesetze in Ihrem Buch. Das heißt, es sind Gesetze, die eigentlich paternalistisch sind den BürgerInnen gegenüber.
Genau, es sind Sittlichkeitsgesetze, weil sie eben in einen ganz großen Bereich fallen von Gesetzen, die die Körperlichkeit regulieren. Also es geht darum, jemandem vorzuschreiben, wie er oder sie mit seinem oder ihrem Körper umgehen soll. Unser Staat gibt uns eigentlich das Recht, über unseren eigenen Körper zu bestimmen, in der liberalen Demokratie. Aber bei den Drogen ist es irgendwie immer noch anders, weil diese Drogengesetze, die eben aus so einer Sittlichkeitsgesetzgebung entstanden sind, immer noch da sind. Und das liegt, glaube ich, daran, dass sie eben unter dem Deckmantel sozusagen der Gesundheitspolitik immer noch da sind. Und die meisten Leute, so wie ich ja auch am Anfang, davon ausgehen, es geht darum, die Leute zu beschützen. Und das funktioniert eben nicht.
Aber wie ist es denn dann gekommen, wenn Sie sagen, das hat quasi in den USA in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts angefangen? Warum haben wir heute immer noch eine solche Gesetzgebung? Und die haben wir ja nicht nur in den USA, die haben wir auch nicht nur in Deutschland, sondern die haben wir global.
Das liegt an einem Herrn, der heißt Charles Brent. Das ist ein Bischof. Der war episkopaler Bischof auf den Philippinen. Jetzt kann man sich fragen, warum auf den
Philippinen? Aber aus den USA?
Genau, okay. Amerikanischer Bischof der episkopalen Kirche auf den Philippinen.
Okay.
Da muss man jetzt kurz ein bisschen historischen Exkurs machen. Die USA haben gegen Spanien einen Krieg geführt, 1898, und haben den gewonnen. Und dann musste Spanien den USA ein paar Kolonien abgeben. Es war ein ganz klassischer Kolonialkrieg. Und da bei dieser Gelegenheit sind die USA plötzlich in die Situation gekommen, dass sie auf einmal eine Kolonie hatten, nämlich die Philippinen. Mhm. Es war ein bisschen unangenehm, weil die USA sind nämlich eigentlich
sind ja selber eine sich emanzipiert habende Kolonie.
Genau, das ist relativ wichtig. Aber ja. Genau, ist relativ wichtig für deren Selbstverständnis als Nation, dass sie natürlich unabhängig sind. Die Declaration of Independence ist wahnsinnig wichtig für die ganze Geschichte vom amerikanischen Traum, für das ganze Selbstverständnis. Jetzt stehen die da und haben auf einmal selber eine Kolonie. Jetzt hatten die sehr verstärkt das Bedürfnis, das zu rechtfertigen. Und das haben sie so gemacht, wie die ganzen anderen Kolonien das auch immer gemacht haben, indem sie nämlich nicht davon gesprochen haben, warum das für sie vielleicht ganz angenehm ist, eine Kolonie zu haben.
Nein, wir bringen doch den Wohlstand und das Gute.
Genau, sie haben davon gesprochen, was sie alles Großartiges den Filipinos und Filipinas bringen werden. Und zwar unter anderem die Drogenfreiheit. Auf den Philippinen gab es nämlich relativ eine große Gruppe von chinesischen Einwanderern. Die haben, wie alle chinesischen Einwanderer, die überall auf der Welt verteilt waren zu dieser Zeit, Opium geraucht. Und das ist nochmal eine andere Geschichte.
Auch wieder aus einer anderen Geschichte kommt,
die auch wieder verwickelt
Opiumkriegen
ist,
genau. Und den Briten, genau, die das überhaupt erst ausgelöst haben.
Genau, das heißt, auch da können die Chinesen nichts dafür, die wollten das gar nicht, aber die wurden gezwungen, von den Engländern Opium einzuführen. Und dadurch hat sich eben das Opiumrauchen sehr stark verbreitet in China und damit dann auch wieder auf der ganzen Welt. Und jetzt kommt Bischof Brandt und soll mal für seine Kollegen in Washington sagen, wie machen wir das jetzt? Sollen wir, so wie die Spanier, den Chinesen einfach das Opium verkaufen und damit Geld verdienen und damit sozusagen unser koloniales System überhaupt erst finanzieren? So machen es die meisten Kolonialmächte. Die verkaufen einfach, haben sozusagen Opiummonopol und betreiben dann so Opiumkneipen und verkaufen ihr Opium. Und dann sagt Bischof Brandt aber nein, nein, nein. Wir sind hier die zivilisierenden Amerikaner. Wir kommen und bringen euch das Heil in Form von Drogenverboten. Und dann fährt er rum, macht so eine kleine Reise da in Asien und schaut sich an, wie die verschiedenen Opiumregularien in dieser Region der Welt sind und schreibt am Ende eben so einen Report, wo er reinschreibt, wie man umgehen sollte mit Drogenkonsum und mit Drogenhandel. Und er sagt eben, man sollte es verbieten, man sollte den Konsum verbieten, den Handel verbieten, die Leute bestrafen, die Jugend aufklären. Und,
das klingt genau. Sehr modern.
Hat sich gut gehalten.
Ich wollte gerade sagen, das klingt wie auf allen möglichen Parteitagen.
Genau, und die Frage war aber ja, wie sind diese Drogengesetze überhaupt exportiert worden in alle Welt? Und das war nämlich dann sein Problem. Die Philippinen bestehen aus irgendwie 7.100 irgendwas Inseln. Und er hat gemerkt, wenn man das auf den Philippinen verbietet, führt das überhaupt nicht automatisch dazu, dass dann da kein Opium mehr konsumiert wird, sondern es wird einfach aus den ganzen Ländern, die drumherum liegen und noch Opium legal konsumieren und produzieren und handeln dürfen, hingeschmuggelt. Mhm. Das heißt, das Opiumproblem bestand weiter und Herr Brandt war jetzt nicht bekannt für seine Bescheidenheit und hat daraufhin beschlossen, komm, wir machen einfach überall auf der Welt das Opium illegal. Komm, wir machen mal eine Konferenz, wir sagen mal den anderen Regierungen, dass wir uns alle darauf verständigen sollten, dass wir den Opiumhandel kontrollieren und einhegen müssen. Und daraufhin, das ist ihm gelungen, weil er ziemlich gute Kontakte nach Washington hatte.
Und das war das Shanghai-Abkommen.
Genau, erstmal haben sich dann die Engländer haben sich nicht so gefreut, weil die wollten ja weiterhin ihr Empire damit finanzieren, dass sie Opium aus Indien nach China exportieren. Ne? Deswegen hatten die nicht so Bock, dass jetzt nochmal international zu verhandeln, weil dann da vielleicht was anderes rausgekommen wäre. Und die haben das downgegradet und haben gesagt, komm, wir machen keine Konferenz, wir machen nur eine Kommission. Wir reden mal drüber, Fact-Finding-Mission, wir legen mal die ganzen Fakten auf den Tisch. War überhaupt nicht nötig, weil die Fakten waren bekannt, aber so eine Kommission hatte keine bindende Wirkung. Mhm. Das heißt, die konnten nur so ein paar Resolutionen aufschreiben und die Engländer so, huh, chillig, alles okay, wir sind sicher, wir können weiter unser Opium verkaufen. Und dann hat sich aber leider auf dieser Konferenz, wo Bischof Brandt dann auch den Vorsitz hatte, der hat die Diskussion geleitet, hat sich dann so eine Stimmung breit gemacht unter den Delegierten, auch der Deutsche übrigens war begeistert, dass man das Gefühl hatte, wir müssen da was tun. Es ist auf einmal so eine moralische Stimmung aufgekommen, wo man sich darauf geeinigt hat, okay, das ist wirklich ein Problem, der Opiumhandel muss reglementiert werden und wir einigen uns jetzt mal darauf, also Medikamentenkonsum ist nur dann zulässig, wenn er aus medizinischen Gründen passiert. Und okay. aller anderer Konsum dieser Mit Substanzen, nämlich in dem Fall jetzt erstmal Opium, aber später wurde das nach und nach dann erweitert, ist nur dann legitim, wenn es ein Rezept gibt und dann alles andere nicht. Und dieser Grundkonsens überlebt dann das ganze 20. Jahrhundert. Es kommt dann die erste Konferenz 1912 und 13, glaube ich, und dann sozusagen, da wird es dann tatsächlich bindend. Dann will erstmal niemand unterschreiben, Deutschland übrigens auch nicht. Deutschland hat eine blühende Pharmaindustrie und Deutschland hat überhaupt keine Lust, da sich irgendwie reinfuschen zu lassen. Die importieren ganz erfolgreich Opium aus der Türkei. Und in den deutschen Pharmafirmen und Pharmafabriken wird das dann weiter verarbeitet zu Morphium, zu Heroin und dann wieder exportiert. Das heißt, so auf internationale Beschränkungen von Opiumhandel haben die Deutschen nicht so Bock. Aber die Deutschen verlieren dann den Ersten Weltkrieg und dann können sie es sich nicht mehr so arg aussuchen, weil dann die Siegermächte dieses Opiumabkommen von Den Haag einfach hinten dran heften sozusagen an den Versailler Vertrag. Mhm. Und zack, hatte Deutschland es auch unterschrieben und musste auch ein Opiumgesetz verabschieden. Obwohl, und das finde ich irgendwie wichtig, zu der Zeit es in Deutschland eigentlich kein substanzielles Drogenproblem gab. Jedenfalls keins, das wahrgenommen worden wäre als Problem.
Okay, und das heißt, dann gab es doch so eine globale Gesetzgebung, die sich eben auch auf Deutschland ausgewirkt hat. Und das hat sich einfach jetzt so schön weiter durchgezogen. Und das ist aber ja eigentlich, wenn man sagt, okay, der Ursprung ist moralisierend gewesen. Und das haben wir heute immer noch. Und tatsächlich funktionieren Drogenverbote ja in liberalen Gesellschaften auch nicht so besonders gut. Ne? Wer es haben will, der kriegt es.
Ja.
Ist es die Lösung zu sagen, wir legalisieren einfach alles global?
Würde ich nicht sagen, nee. Ich glaube nicht, dass einfach das Gegenteil von wir kriminalisieren alles ist nicht, okay, ab jetzt kann man alles frei im DM kaufen. Ne? Obwohl es ja Drogeriemarkt heißt, würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass es eine gute Idee ist, dass man ohne Regularien und ohne Schutz die Drogen einfach frei verkauft. Denn das ist auch wichtig. Ich plädiere zwar dafür, dass man sich diese Drogengesetze neu anguckt, aber ich weiß auch, Drogen können bei bestimmten Leuten und unter bestimmten Umständen wirklich verheerende Folgen haben für Lebensläufe. Die können tödlich sein. Es gibt viele Leute, die wirklich ganz, ganz stark unter ihrem Drogenkonsum leiden. Und das ist sozusagen das, was mein Vorschlag wäre. Ich sage nicht, komm, lass uns mal einfach alles legalisieren, das ist einfach Quatsch, das funktioniert eh nicht. Sondern ich sage, lass uns mal diesen ganzen Haufen von Annahmen und teilweise eben ganz falschen Vorannahmen, die auch immer noch kursieren, mal einmal auf den Tisch kippen und einmal sortieren und sagen, was wissen wir denn, was weiß die Wissenschaft, was weiß die Pharmakologie, was weiß die Medizin, was weiß die Suchtforschung, was wissen die Historiker. Und dann kann man sich eben angucken, wie kann man denn eine neue Drogengesetzgebung machen, die davon ausgeht, es gibt Leute, die haben wirklich Drogenprobleme, wie kann man denen helfen? Ja, weil das ist ehrlich gesagt nicht die, mit denen gesprochen wird normalerweise. Wenn populistische Politiker über Drogen reden, reden sie immer mit den Leuten, die keine Drogen nehmen, ne? Sondern die irgendwie gemütlich auf ihrem Sofa sich gut fühlen, weil sie keine Drogen nehmen. Und die Betroffenen werden total marginalisiert und denen wird eben, ich meine, schon immer besser geholfen, als es schon mal war. Also das muss man vielleicht auch dazu sagen, es wird schon besser. Aber sie stehen immer noch nicht im Fokus dieser ganzen Politik.
Portugal ist ja dann immer so ein Beispielland, weil da ist alles entkriminalisiert. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Unterschied. Legalisiert heißt, alles in der Drogerie frei verkäuflich oder von mir aus auch in der Apotheke. Und entkriminalisiert heißt ja nur, es ist keine Straftat mehr. Und in Portugal ist es so, dass zum Eigengebrauch sämtliche Drogen entkriminalisiert sind. Das heißt, da ist es nur noch eine Ordnungswidrigkeit. Und die fahren damit gut seit 20 Jahren.
Genau, und deswegen kann man auch, muss man nicht so Angst haben. Ne? Wir sind sozusagen jetzt nicht die Ersten, die sich auf einen Weg begeben, jetzt die deutsche Bundesregierung, wo man das neu denkt, sondern es gibt Länder, die schon verschiedene Sachen ausprobiert haben und wo man zum Beispiel sieht, Portugal ist ein gutes Beispiel, in dem Moment, wo da die Drogen entkriminalisiert werden, gehen die Heroinzahlen runter. Also alle Zahlen, die markieren, dass jemand wirklich in seinem Leben ein schweres Problem hat mit Drogen, zum Beispiel mit Heroin, gehen runter. Überdosiszahlen gehen runter, HIV-Zahlen gehen runter, Hepatitis-Infektionen gehen runter und zwar massiv. Also irgendwie sowas wie 50%. Ich habe jetzt die Zahlen nicht hier liegen. Ne?
Aber und dafür geht dann aber sowas wie Cannabis beispielsweise hoch.
Cannabis geht hoch, genau. Ja. Und es gehen schon auch, Kokain geht auch hoch, weiß ich nicht, 1,5% oder so. Ne? Also sozusagen, es sind eh kleine Zahlen bei denen, was wir harte Drogen nennen, sind die Zahlen sowieso klein und die gehen marginal hoch. Das darf man nicht verschweigen. Natürlich, wenn es freigegeben wird, werden die paar Leute, die sich haben abschrecken lassen von der Gesetzgebung, werden es dann mal probieren. Aber das ist eben das, was sich ändert. Es wird ein bisschen mehr Probierkonsum geben. Und das ist ja die Masse des Konsums. Also die allermeisten Konsumeinheiten sozusagen passieren bei Leuten, die zum ersten Mal, zum zweiten Mal oder vielleicht zum fünften oder siebten oder neunten Mal das probieren. Und dann ist wieder zu Ende. Und Leute, die wirklich sich dran gewöhnen und regelmäßig und dann auch ein Problem mit
gesundheitlichen Problemen, ja.
Genau, das ist wirklich eine kleine Gruppe. Also das sind zwischen 10 und 30%. Auch bei den Drogen wie Heroin, wo man ja immer noch häufig von Leuten hört, wenn man das einmal nimmt, dann kommt man nie wieder davon los. Das ist dann ist das Leben zu Ende sozusagen. Das stimmt einfach.
Das ist halt so das, womit unsere Generation aufgewachsen ist. Mit Wir Kinder vom Bahnhof Zoo haben wir alle gelesen und denken einmal Heroin und das war's dann.
Genau, dieses Bild von der schiefen Bahn, ne? Also lauter so Metaphern.
Ja. Ja, aber der Jugendschutz ist ja trotzdem ein wichtiges Thema. Also das war ja jetzt auch ein Wahnsinnsthema in der Debatte um die Cannabis-Legalisierung durch die Bundesregierung, die ja jetzt auch nur in sehr, sehr abgeschwächter Form durch ist wegen des EU-Rechtes. Da sind wir wieder bei der globalen Gesetzgebung. Es geht nicht alles. Aber auch da war ja ein ganz starker Fokus drauf. Und das ist ja auch nicht unwichtig zu sagen, bei heranwachsenden Gehirnen haben Drogen einen viel stärkeren Einfluss als bei Erwachsenen.
Auf jeden Fall, genau.
Und wie kann man das hinkriegen, zu sagen, wir machen das mit der Entkriminalisierung, aber wir schützen trotzdem Kinder und Jugendliche besser? Oder vielleicht gerade dadurch?
Naja, das ist ehrlich gesagt ein Argument für die Legalisierung, würde ich sagen.
Weil
die Entkriminalisierung natürlich den Markt immer noch in der Hand der organisierten Kriminalität belässt. Ne? Also solange man sich die Drogen nicht im Laden kaufen kann, wird man zu seiner Dealerin gehen müssen und die Dealerin fragt einen nicht nach dem Ausweis und wie alt man ist und ob man Vorerkrankungen hat oder so. Ja?
Und die Dealerin weiß möglicherweise auch nicht, gerade die Endverkäuferin weiß vielleicht auch nicht, was da alles drin ist.
Ja, ganz sicher. Nee, also die weiß nur, was sie selber reingetan hat, als sie es selber gestreckt hat. Ja? Aber die weiß überhaupt nicht, was da drin ist. Weder den Wirkstoffgehalt, noch die Beimischung, noch wo das wirklich genau herkommt. Das heißt, der Cocktail, den man sich da für viel Geld irgendwie kauft, ist total gefährlich unter Umständen. Und das ist ja das, woran die Leute typischerweise sterben. Die Leute sterben typischerweise nicht, weil sie zu viel Heroin genommen haben und aus Versehen dann irgendwie sich vertan haben, sondern die sterben typischerweise, weil in der Tüte was anderes drin war. Jetzt gerade zum Beispiel zu viel Fentanyl. Ja? Das heißt, der Schwarzmarkt ist wahnsinnig gefährlich und wenn man den sozusagen schrumpfen könnte und austrocknen könnte, würde das dazu führen, dass die Leute, also dass gerade Kinder und Jugendliche viel schlechter drankommen würden. Ne?
Und vielleicht auch besser informiert werden könnten, denn über etwas, was eine kriminelle Handlung ist, reden wir ja zum Beispiel nicht unbedingt in der Schule.
Oder mit Mama und Papa. Also sozusagen, wir haben sozusagen eine Situation kreiert, in der in der Schule nur sehr grob und wirklich teilweise, also jedenfalls noch in meiner Zeit, ist es, glaube ich, besser geworden, habe ich mir sagen lassen, aber nur sehr undifferenziert darüber gesprochen wird. Das heißt immer, alles ist böse.
Ich weiß noch, ich hatte eine Biolehrerin, die in der siebten Klasse oder so, also wir waren so 14, glaube ich, als es dann um Drogen ging und hier die Drogen sind furchtbar und gefährlich, sagte sie, ganz ehrlich, Cannabis ist viel weniger schädlich als Alkohol. Wenn ihr unbedingt was nehmen müsst, dann raucht euch eine Tüte und trinkt nicht.
Ja.
Großer Skandal in der Schule, aber wir fanden es natürlich total
super. Ja, und das ist natürlich genau das, was man braucht. Also man braucht genau diese Art von Weitergabe von Wissen. Und das ist aber dieses transgenerationelle Lernen, was wir ja beim Alkohol wenigstens ein bisschen haben, manchmal auch in einer nicht so guten Form. Aber sozusagen, ich frage ja nicht meine Mama, ob ich das, was ich lieber nehmen darf und lieber nicht. Oder ich rufe die auch nicht an, wenn ich dann was genommen habe und ich muss abgeholt werden. Ne?
Sondern dann sage ich, Mama, ich habe Ecstasy genommen, kannst du mich abholen? Ich traue mich nicht mehr mit der Bahn zu fahren.
Ja, was auch immer. Ne? Ja. Oder ich habe einen schlechten Trip. Ich habe warum auch immer irgendwie, ich fühle mich nicht so gut. Hilf mir mal. Ja? Ich gehe nicht zum Arzt, wenn ich schwierige, also es ist ja für viele Leute, die tatsächlich mit harten Drogengeschichten zu kämpfen haben, ist dann das Problem, dass die eben Angst haben, sich medizinisch zu versorgen, weil vielleicht der Arzt oder die Ärztin merken würde, dass sie abhängig sind. Und dann sterben die teilweise an ganz anderen Sachen, weil sie halt nicht zum Arzt gegangen sind. Und das ist sozusagen das Problem, dass der ganze Beifang von dieser Prohibition, wo eben die Verbote ganz viel Sprechverbote auch auslösen, ganz viel Desinformation und zwar tödliche Desinformation. Also ich frage mich zum Beispiel, warum nicht viel besser bekannt ist, welche Wechselwirkungen tödlich sind zum Beispiel. Mhm. Also Leute sterben auch zum Beispiel häufig nicht an Heroin, sondern an der Kombination aus Heroin und Alkohol oder so. Mhm. Ja? Das heißt, da glaube ich, erstmal ist die Debatte total wichtig. Eine Entkriminalisierung ist ein guter erster Schritt, aber die Legalisierung würde sehr viel mehr bringen, auch weil dann nämlich das ganze Problem mit der organisierten Kriminalität auch angegangen werden könnte. Und die ist ja das, woran die Leute sterben. Nicht bei uns, sondern auf der anderen Seite der Welt.
Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Wir reden jetzt die ganze Zeit über uns als, ich sag mal, Konsumentenland eher. Also es wird ja, also hier wird ja vielleicht ein bisschen illegal Cannabis angebaut und vielleicht gibt es auch das ein oder andere Labor, aber wir sind ja kein Produktionsland,
genau. So,
sondern wir sind ein Konsumentenland. Und die großen Produktionsländer liegen woanders, die liegen im globalen Süden, die liegen beispielsweise in Mittel- und Südamerika und in Afghanistan und Iran. Iran vielleicht etwas weniger. Und da hat es ja ganz andere, aber noch viel massivere Auswirkungen. Ist es etwas, wenn man sagen würde, wir entkriminalisieren oder legalisieren möglicherweise dann sogar unterschiedliche Substanzen, lassen wir mal dahingestellt welche, dass dann diese Vertriebswege, die ja zu organisierter Kriminalität führen, die dazu führen, dass in den Produktionsländern wahnsinnig viele Menschen sterben, die zum Teil eigentlich Failed States sind, weil die Staatsgewalt keinen Durchgriff mehr hat, keine Gewalt in dem Sinne, wie eine Staatsgewalt agiert, mehr hat. Wäre das auch dafür ein Lösungsansatz?
Ja, aber nur die Legalisierung. Solange wir nur dekriminalisieren, so wie in Holland zum Beispiel, kennt jeder das mit den Coffeeshops, oder wie in Portugal, dann bleiben die Märkte Schwarzmärkte.
Ja, klar.
Dann wird
ich
man halt
zwar besitzen, aber ich darf es nicht kaufen.
Genau, das hilft den KonsumentInnen, weil man da dann tatsächlich gucken kann, hast du ein Problem oder nicht? Das ist, was da passiert in Portugal. Und dann wird den Leuten tatsächlich geholfen, die ein Problem haben. Aber man muss sich, was man konsumieren will, muss man sich weiterhin auf dem Schwarzmarkt besorgen. Das heißt, das Geld, was die ganze Zeit ausgegeben wird für Drogen, landet in den Händen von Leuten, die ihre Geschäfte sichern mit Hilfe von Gewalt. Und die ihre Drogen anbauen in Ländern, in denen der Staat nicht mehr gut funktioniert zum Teil. Und das liegt daran, dass eben die organisierte Kriminalität, die hat ja das Problem, sie muss Loyalitäten herstellen, die muss dafür sorgen, dass die Verträge eingehalten werden sozusagen, weil es gibt keine richtigen Verträge. Die kann nicht vor Gericht gehen. Ja?
Ja.
Stattdessen bringt sie halt jemanden um.
Genau.
Ne? Und das heißt, Gewalt und Korruption ist die andere Seite. Also das ist das Problem dadurch, dass durch die Prohibition so viel Geld in dem Geschäft ist. Weil natürlich Prohibitionsmärkte sind immer Märkte, in denen die Leute sehr viel bezahlen dafür, dass sie trotzdem ihre Droge bekommen. Dieses Geld wird eben in Mexiko zum Beispiel ganz massiv dafür benutzt, dass dann innerhalb des Staatsapparates und innerhalb der Polizei die Leute bestochen werden und nicht mehr gegen die jeweiligen Drogenbosse vorgehen. Und das höhlt den Staat tatsächlich aus. Also das führt dazu, dass dann in bestimmten Regionen in Mexiko die Staatsgewalt nicht mehr funktioniert. Und wir kennen das ja. Wir wissen gar nicht, diese Verschwundenen kennt man ja so ein bisschen vielleicht. Ne? Aber wir wissen gar nicht, wie viele 100.000 Menschen da jetzt schon dran gestorben sind, die überhaupt nichts damit irgendwie zu tun haben wollten und die auch gar nicht die Wahl haben. Ich meine, wir haben alle die Wahl. Wir können uns alle irgendwie überlegen, was wir konsumieren wollen oder nicht. Und ansonsten haben wir ja mit dem ganzen Markt gar nichts zu tun. Aber die Gewalt und die Destabilisierung, die passiert woanders. Afghanistan kennen wir auch. Also dieser ganze Zerfall der afghanischen Staatsstrukturen, die vielleicht noch nie so stabil gewesen sind, ne, aber dass die sich auch nie richtig stabilisieren konnten, hat auch damit zu tun, dass so viel Drogengeld da immerhin fließt und dann jeder, Warlords nennen wir ja diese Unternehmer, die dann da ihre Macht mit Drogengeld finanzieren, die führen halt dazu, dass man sozusagen Schwierigkeiten hat, da eine staatliche Macht zu installieren, die dann auch durchgreifen kann.
Die aktuelle Drogengesetzgebung ist überholt, da müssen wir noch mal dran arbeiten. Und bis dahin haben wir auf jeden Fall noch einen gesellschaftlichen Lernprozess vor uns, würde ich sagen, um zu gucken, wie wir tatsächlich das ordnen können, um zu sagen, die geschützt werden müssen, werden auch geschützt damit. Und die ein Problem haben, denen wird geholfen. Ich danke Ihnen sehr für die Ausführungen, Frau Bauer.
Ja, vielen Dank.
Das war der Science Talk. Heute ging es darum, warum unsere Drogengesetze eigentlich so sind, wie sie sind und ob man daran möglicherweise mal was ändern müsste. Ich bin Charlotte Grieser und habe mit der Historikerin Helena Barob gesprochen.
SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.